Wir wollten uns nicht festlegen, aber wir waren gespannt, wie lange wir so leben würden. In vorläufigen Wohnsituationen, mit vorläufigen Jobs und vorläufigen Lieben. Ich hatte immer geglaubt, es würde sich im Laufe der Jahre herauskristallisieren, wohin das alles führen sollte. Allein es kristallisierte nicht. Und für manche Dinge war es jetzt schon zu spät.
Die Coming-of-Age-Geschichte einer Frau, die als Tochter einer Schauspielerin das Theaterleben quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat. Die Suche nach dem Vater. Die Suche nach dem richtigen Leben im Falschen. All das und vieles mehr steckt in Jana Steenfatts Debütroman »Die Überflüssigkeit der Dinge«, den wir im dritten Teil unserer Reihe »Weiterlesen« vorstellen. Ich bin Natascha Freundl und »Weiterlesen« ist eine Kooperation von RBB Kultur mit dem Literarischen Kolloquium Berlin. Das LCB verlegt in diesen Zeiten seine Lesebühne hierher ins Radio und in den Podcast. Vor allem für die Autorinnen und Autoren, die ihre neuen Bücher in der schönen Villa am Wannsee vorstellen sollten. Wie Jana Steenfatt. Geboren wurde sie 1982 in Hamburg. Sie hat am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert und in Leipzig lebt sie auch heute, wo ich sie am Telefon erreicht habe, um mit ihr über ihren ersten Roman »Die Überflüssigkeit der Dinge« zu sprechen. Hallo, Frau Steenfatt.
Hallo.
Ina, so heißt ihre Hauptfigur, ist nicht mehr ganz jung und noch lange nicht alt. Und sie erzählt ihre, ja, schwierige Selbstfindung, würde ich sagen. Durch den Tod der Mutter wurde sie aus ihrer ohnehin unsicheren Bahn geworfen. Die alkoholkranke Mutter ist gegen einen Baum gefahren, vielleicht ein Selbstmord. Das Schauspielerleben der Mutter, der unbekannte Vater. Ina war plötzlich in der reichen Stadt Hamburg mit vielen Fragen Mutterseelen allein. Wie ist diese Geschichte entstanden?
Das ist eine gute Frage. Also bei mir sind es immer erstmal Figuren, die sich irgendwie ankündigen, die sich aufdrängen. Mir ist immer wichtig die Grundkonstellation. Es gibt immer sehr früh einen Konflikt, der natürlich die Suche nach dem Vater und gleichzeitig die Auseinandersetzung mit dem Tod der Mutter in diesem Fall war. Und dann sind Orte für mich immer sehr wichtig. Und das war ganz früh irgendwie klar, dass das Theatermilieu für mich einen sehr großen Reiz birgt und dass ich das da gerne ansiedeln möchte.
Das Buch beginnt mit der Seebestattung der Mutter und beschreibt im ersten Teil, wie ich finde, eine ausgewachsene Depression. Ina schläft viel, trinkt gern Gin Tonic und sagt hoffnungslose Sätze, die mit den Worten »Man müsste mal« beginnen. Das hat mich an meine Studienzeit erinnert, in der man allerdings noch relativ ziellos studieren konnte, gerade am Fachbereich Philosophie. Ist Ina eine typische Geisteswissenschaftlerin, die nicht weiß, wohin mit ihrem Leben?
Ja, kann man so sagen. Ich weiß nicht, ob das auf alle Geisteswissenschaftler zutrifft. Ich persönlich habe ja auch mal angefangen, in Hamburg Philosophie und Germanistik zu studieren. Und da war das auch ein bisschen so. Ich persönlich empfinde Ina eigentlich als typische Slacker-Figur. Und das ist ja eine Art von Figur, die es normalerweise oft eher in männlicher Form gibt. Und ich fand das reizvoll, auch mal eine Frau darzustellen, die so lebt.
Erklären Sie noch mal Slacker. Was genau ist das für eine Figur?
Also es kommt ja aus dem Amerikanischen. Ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff jetzt wirklich für diese Figur ist. Slacker ist eigentlich jemand, der sozusagen in den Tag hineinlebt und auf gut Deutsch gesagt den Arsch nicht hochkriegt. Und das trifft ja auf Ina so ein bisschen zu. Also auch eigentlich vor dem Tod der Mutter hat sie so ein Leben geführt, ne? So ein Dauerstudentenleben. Man wird nicht fertig, man weiß auch nicht, warum man fertig werden soll, weil man auch nicht so richtig weiß, was einen danach erwartet. Diese Art von in den Tag hineinleben.
Im zweiten Teil dann wird sie aber doch aktiv, weil sie, wie Sie ja auch schon gesagt haben, ihren Vater sucht am Hamburger Schauspielhaus. Der ist ein namhafter Regisseur, kehrt dorthin zurück mit einer Inszenierung. Und Ina fängt an, in der Kantine zu jobben, weil sie die Nähe dieses Mannes sucht. Dieser Blick quasi aus der Kantinenküche auf das Theatermilieu, den finde ich wirklich sehr überzeugend in Ihrem Buch. Und ich frage mich, woher kennen Sie das Theaterleben so genau?
Ich habe als Jugendliche angefangen, in Hamburg im Schauspielhaus Theater zu spielen. Es gibt dort im Schauspielhaus so einen Jugendclub quasi, der nennt sich Backstage. Den gibt es seit vielen Jahren. Und da habe ich jede Spielzeit teilgenommen. Und was eine sehr schöne Begleiterscheinung ist, ist, dass man kostenlos alle Stücke sehen kann. Und das habe ich sehr, sehr ausgenutzt zwischen 14 und 19 und habe dort viel Theaterstücke gesehen und dann auch dort mit meinen Freunden immer in der Kantine rumgehangen und das Milieu so ein bisschen aufgesogen.
Sehr aufgesogen, weil man wirklich spürt, wie gut Sie das kennen, das Theatermilieu. Und bevor wir gleich einen Ausschnitt aus dem ersten Teil des Buchs hören, verraten Sie uns doch noch kurz, was hinter dem Titel steckt. Die Überflüssigkeit der Dinge. Was ist damit gemeint?
Der Titel erklärt sich im Grunde aus der Lektüre des Buches. Es fängt ja damit an, dass, wie gesagt, die Mutter stirbt und Ina und ihr Mitbewohner Falk müssen dann das Haus ausräumen und stehen nun da vor einem Berg von Dingen, von Sachen, die der Mutter gehört haben, die sie teilweise auch noch mitnehmen, weil sie gar nicht so auf die Schnelle wissen, wohin damit. Und das ist also ganz konkret die Dinge, die Gegenstände, die plötzlich überflüssig geworden sind, wenn der Mensch, dem sie gehört hatten, stirbt. Aber man kann es natürlich auch im übertragenen Sinne sehen, wie viele Sachen nicht im Sinne von Gegenständen, sondern andere Dinge auch im Leben eigentlich überflüssig sind.
Wir sprechen gleich weiter. Dann mit der Berliner Moderatorin Hanne Reinhardt, die Jana Steenfarts Roman zusammen mit zwei anderen Debüts im Literarischen Kolloquium vorgestellt hätte, wenn nicht die Corona-Pandemie über uns gekommen wäre. Zuerst hören wir jetzt einen Ausschnitt aus dem ersten Teil des Buchs, in dem Ina von ihrer ersten Begegnung mit einem gewissen Falk erzählt. Ina ist einer Wohnungsanzeige von Falk gefolgt und Jana Steenfarth hat ihre Lesung zu Hause mit dem Handy aufgenommen.
Als ich vor etwa 3 Jahren bei Falk einzog, hatte ich gerade mein Studium beendet. Ich musste aus dem Wohnheim ausziehen und suchte ein Zimmer. Falks Anzeige fand ich im Internet. Bezahlbare 15 Quadratmeter Altbau auf St. Pauli mit Dielen und hohen Decken, das war nichts, was in Hamburg leicht zu finden gewesen wäre. Die Wohnung gefiel mir auf Anhieb, ohne dass ich hätte sagen können, warum. Eigentlich war nichts Besonderes an ihr. Viele Bücher, wenig Möbel, eine große Aufgeräumtheit, keine Fotos an den weißen Wänden. Er benötige Projektionsflächen für die Bilder im Kopf, wie er mir später einmal erklärte. Und hier und da der Eindruck, dass ein Möbelstück fehlte, das vor kurzem noch da gewesen sein musste. Ich lief durch alle Zimmer, ein großes, ein kleineres, ein drittes, leeres, mit Blick in den Hof, und Falk stand schweigsam abwartend in der Tür, die Hände in den Hosentaschen. Dann ging er in die Küche, während ich in dem leeren Zimmer am Fenster blieb, auf die graue Wand im Hof sah und auf ein Gefühl wartete, das mich verlässlich überkam in fremden Wohnungen, in leeren Räumen mit weißen Wänden und einem erinnerungsfreien Blick aus dem Fenster. Das dringende Bedürfnis, auf der Stelle ein neues Leben anzufangen, hier in diesem Zimmer mit einer nackten Glühbirne an der Decke, einer Matratze auf dem Boden, einem Stapel Bücher und sonst nichts. Wir tranken Kaffee in der Küche, Falk schäumte mit einem Schneebesen die Milch im Topf auf dem Herd und ich sah ihm zu. Durch vom Regen glänzend schwarz gewaschene Baumgerippe hinter dem Küchenfenster blitzte fern ein Stück Elbe. Der Kaffee war stark und gut. Ich war müde, hatte keine Lust, die immer gleichen Fragen zu stellen. Und was machst du so? Falk sagte, er sei Fotograf. Er sagte nicht, wo er arbeitete. Vielleicht hatte ich nicht genau danach gefragt. Er schälte eine Orange, löste die Schnitze sauber voneinander, drapierte sie auf einer Untertasse und schob sie vor mich hin. Ich fragte ihn, wie lange er schon in der Wohnung wohnte, schon länger, wer vorher in dem leeren Zimmer gewohnt habe, seine Ex-Freundin, mehr nicht. Falk sagte, meine Ex-Freundin, willst du noch Kaffee? Ich fragte nicht weiter. Falk schenkte mir Kaffee nach und sah mir zu, wie ich die Orange aß. Als es draußen bereits dämmerte, fragte er, ob er mich fotografieren dürfe. Er schoss ein einziges Foto, als ich schon an der Tür stand, wo wir uns die Hände schüttelten, und ich sagte, ich glaube, ich würde hier gern einziehen, und Falk sagte, ich glaube, das würde mich freuen. Falk war ein stiller, aufmerksamer Mitbewohner. Er ließ das Licht brennen, wenn ich spät nach Hause kam. Er kochte und bewahrte mir, wenn ich nicht da war, etwas auf, hinterließ dazu Zettel auf dem Küchentisch, kleine Briefe, unter die er sich selbst zeichnete, ein kleines, dürres Comicmännchen mit müden Augen, wirrem Haar und einem F auf der Brust. Er kochte sehr gut und probierte oft neue Sachen aus, die ich dann essen musste, und er sah mir dabei zu und freute sich, wenn es mir schmeckte. Er hielt in der Wohnung eine diskrete Ordnung ein, die ich mutwillig zerstörte, und er räumte mir mit freundlich resignierten Blicken hinterher, schichtete meine achtlos abgeworfenen Pullover und Bücher, Socken und Zeitungen zu kleinen Stapeln, die wie Mahnmale der Ordnung eine symmetrische Spur durch die Wohnung zogen. An den Wochenenden gingen wir zusammen aus. Wir sagten feiern gehen, obwohl wir nichts zu feiern hatten. Ein Ritual, dessen wir nicht müde wurden, dessen wir längst müde waren und das wir trotzdem durchzogen mit einer Bitterkeit, die sich in den letzten Jahren eingeschlichen hatte und die wir optimistisch für Ironie hielten. Wir hangelten uns durch die Nächte, tranken, rauchten und tanzten, beziehungsweise ich tanzte und Falk sah zu. Wir wollten uns nicht festlegen, aber wir waren gespannt, wie lange wir so leben würden, in vorläufigen Wohnsituationen, mit vorläufigen Jobs und vorläufigen Lieben. Ich hatte immer geglaubt, es würde sich im Laufe der Jahre herauskristallisieren, wohin das alles führen sollte, allein es kristallisierte nicht, und für manche Dinge war es jetzt schon zu spät. Falk hatte einmal, als ich ihm meine Theorie von der Vorläufigkeit und dem Warten auf das richtige Leben darzulegen versuchte, entgegnet, sein Leben sei bei seiner Geburt losgegangen und würde mit seinem Tod enden und sei somit nichts, was irgendwann eintreten oder ausbleiben könne. Er sagte das, wie er solche Dinge immer sagte, mit einer gelassenen, arroganten Selbstverständlichkeit. Dann stand er vom Tisch auf und tat etwas Banales, fing an, Gläser zu spülen oder den Müll zu sortieren, um die Endgültigkeit seiner Aussage zu unterstreichen. Man konnte so etwas nicht teilen mit Falk und das konnte uns, mir, Grund genug sein, uns aufs Bitterste und für mehrere Tage und Nächte zu streiten. Falks Art zu streiten machte mich aggressiv, seine Art nicht zu streiten, sachlich zu bleiben, die Arme hinter dem Kopf zu verschränken und mich erst mitleidig, dann fasziniert anzusehen, bis ich die Türen schlug und Dinge nach ihm warf. Wir schliefen nicht miteinander, auch wenn das alle dachten, aber ich wusste, dass Falk die Vorstellung gefiel, dass andere mich für seine Freundin hielten. Selten gingen wir getrennt aus. Manchmal gingen wir getrennt los und trafen uns dann zufällig, weil wir ohnehin die gleichen Orte aufsuchten. Wenn ich dann die Kneipe betrat, den Wirt grüßte und mich umsah, saß Falk schon am Tresen und schwieg in den zuvielten Gin Tonic. Er tat nicht überrascht, und ich wusste, dass er auf mich gewartet hatte, dass er allein geblieben war und mir einen Platz freigehalten hatte, und er orderte einen nächsten Gin Tonic und für mich auch einen, ohne zu fragen. Ich konnte mir Falk nicht mit anderen Menschen vorstellen. Er kannte nicht viele Leute und er lernte auch niemanden kennen, jedenfalls brachte er nie jemanden mit. Manchmal verließ er das Haus, wenn ich Besuch hatte, aber auch das kam nicht häufig vor. Ich war nie besonders gut darin gewesen, neben jemandem aufzuwachen. Ich konnte es nicht leiden, meinen Körper in einem fremden Bett wiederzufinden oder, schlimmer noch, einen fremden Körper in meinem Bett. Ich schlief schlecht, wenn ein Mensch in der Nähe war, der atmete und sich bewegte und am Morgen einen unfrischen Geruch verströmte. Deshalb blieb ich nie zum Frühstück und nahm niemanden mit zu mir. Ich war nicht kalt oder kompliziert, ich konnte mich nur nicht teilen. Ich hasste das Schreien in zu laute Musik hinein, ein stechender Schmerz im Ohr und trotzdem kein Wort verstanden. Ich hasste den gemeinsamen Nachhauseweg, das erste leise Bereuen, den ernüchternden Moment am frühen Morgen in einem fremden Badezimmer, den fremden Waschmittelgeruch, mein fremdes Gesicht im Spiegel und dann immer gehen wollen, wenn es eigentlich zu spät war und nicht mehr darauf ankam. Hatte ich doch einmal jemanden da, war Falk nachsichtig, wenn es Frauen, irritiert, wenn es Männer waren. Am nächsten Morgen saß er dann wie gewohnt in der Küche, trank seinen Kaffee, aß sein Honigbrot und stellte keine Fragen. Schielte über meine Schulter in den stillen Flur, schien sich zu wundern, dass niemand mehr da war, weil die meisten sich in den frühen Morgenstunden davonschlichen, wenn sie glaubten, ich schliefe oder wenn ich kurz auf der Toilette war. Falk war diskret ignorant, schenkte mir Kaffee ein mit einer dezenten Verachtung im Blick, las schmollend seine Zeitung, sprach noch weniger als sonst. Und brachte mir doch, wenn ich dann in der Badewanne lag und den fremden Geruch von mir abwusch, eine Tasse heißen Kakao mit Zimt und einer Prise Cayennepfeffer, saß auf dem Wannenrand, strich sich durch die Haare, sagte, »Schwimm nicht so weit raus«. Und ich spürte seine Erleichterung darüber, dass es wieder jemand nicht dauerhaft in unser Leben geschafft hat.
Das war das fünfte Kapitel aus Jana Steenfaths Debütroman. Und jetzt begrüße ich die freie Lektorin und Moderatorin Hanne Reinhardt in unserer Telefonrunde. Hallo, Frau Reinhardt.
Ja, hallo.
Drei Debüts dieses Frühjahrs stellen wir in der Reihe Weiterlesen, das LCB im RBB mit Hanne Reinhardt vor. Los ging es mit Benjamin Quadra und seiner Geschichte eines Hochstaplers in der ersten Folge. In einer Woche hören wir Christian Schultheiß an dieser Stelle über einen allwissenden Taugenichts. Jana Steenfaths Roman ist, wie ich finde, eher aus dem unmittelbaren eigenen Erleben gegriffen. Wie haben Sie das Buch gelesen, Hanne Reinhardt?
Also was mir besonders gefallen hat an dem Buch, war die Beschreibung dieses Warteraumzustandes, wie Ina ja ihr Leben wahrnimmt. Davon haben wir in dem Auszug eben ja auch was gehört. Es scheint noch nicht wirklich zu zählen und sie hat immer das Gefühl, dass das richtige Leben noch kommen wird und plötzlich schleicht sich aber auch so ein Gefühl ein, dass das vielleicht doch nicht so ist, dass da doch nichts mehr kommt und dass das richtige Leben längst da ist. Ina ist ja nicht mehr 18 und wartet darauf, von zu Hause auszuziehen, sondern sie ist Anfang 30, sie ist längst erwachsen und eigentlich könnte sie ihr eigenes Leben gestalten, wie sie möchte, aber das macht sie nicht. Auf eine Weise ist sie seltsam passiv, sie treibt durch die Tage und die Nächte und wagt nichts. Keine Verbindlichkeit, keine Verantwortung, noch nicht mal eine Beziehung traut sie sich so richtig. Sogar der wichtigste Mensch in ihrem Leben passiert ihr, das ist ihr Mitbewohner. Die begegnen sich ohnehin jeden Tag und leben dann eben auch ihr Leben gemeinsam. Und diese Beziehung zu Falk, oder man muss es ja eigentlich eher eine Nichtbeziehung nennen, diese Nichtbeziehung nimmt viel Raum ein in dem Roman. Und zu Falk habe ich eine Menge Fragen. Wer ist denn dieser Mann, der jeden Tag Leichen fotografiert, das ist ja sein Job, und der mit einer Frau zusammenlebt, mit der er nicht zusammen ist, die er aber mit großer Selbstverständlichkeit umsorgt?
Ja, Frau Steenfaths, welche Rolle spielt gerade diese Männerfigur in dem Roman?
Ja, also wenn ich so verschiedene Stimmen höre, dann spielt sie offenbar so ein bisschen die Hauptrolle. Das ist mir so ein bisschen passiert, aber ich selber mag Falk auch sehr gerne tatsächlich. Also auch der ist wie alle Figuren so zu mir gekommen. Der war plötzlich da in meinem Kopf und hat sich so aufgedrängt. Und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also da diese Figur mich schon so wahnsinnig lange begleitet eigentlich, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie wir uns kennengelernt haben.
Es sind ja zwei Männer, die in Ihrem Buch eine zentrale Rolle spielen. Also einmal Falk, der umsichtige, aber in den Augen der Ich-Erzählerin unattraktive Mitbewohner und Wolf, Inas Erzeuger, ein Theatertier, wie wir es in der MeToo-Debatte genauer kennengelernt haben. Ein Mann also, der jede Schauspielerin missbraucht, wie es ihm gefällt. Man kann den Roman auch, jedenfalls ging es mir so, als Beitrag zur MeToo-Debatte lesen. Ging Ihnen das auch so, Hanne Reinhardt? Und vielleicht können Sie darauf gleich im Anschluss reagieren, Jana Steenfaths.
Ja, also ich habe auch darüber nachgedacht und dachte dann aber, so ein Buch hat ja auch einen langen Entstehungsprozess. Und soweit ich weiß, gab es zumindest sehr viel von diesem Text auch schon lange vor dem Aufkommen der MeToo-Debatte. Und ich dachte eher, es ist ja vermutlich etwas, was jeder Kreative kennt, dieses Gefühl, bei etwas, was man macht, von der Realität überholt zu werden. Und meine Frage an die Autorin wäre, wie sie damit umgegangen ist. Also hat diese Debatte etwas an ihrem Schreiben verändert oder haben sie versucht, die einfach draußen zu lassen und den eigenen Text so wie begonnen eben zu Ende zu bringen?
Also ich glaube, der Text war im Prinzip schon fast fertig, als die Debatte aufkam. Das hat ja immer einen sehr langen Vorlauf, wenn man das Manuskript beendet. Und dann überarbeitet man es und dann gibt man es der Agentur und die Agentur sucht einen Verlag. Also das dauert ja ewig, bis es dann wirklich erscheint. Von daher ist das schon relativ lange her. Aber die MeToo-Debatte ist das eine, aber der Inhalt dieser Debatte, den gab es ja schon immer eigentlich. Also schon immer gab es das Problem, dass bestimmte Männer sich Frauen gegenüber vielleicht ungut verhalten haben. Auch im Fall Harvey Weinstein sieht man ja, dass das über viele Jahre sozusagen zusammengetragen wurde und jetzt einfach dieser Moment endlich da war, wo eben Leute an die Öffentlichkeit gegangen sind und wo das auch öffentlich ein großes Thema wurde. Gegeben hat es das ja schon immer.
Sagt Jana Steenfaths, mit der ich per Telefon zusammen mit Hanne Reinhardt über ihren Debütroman Die Überflüssigkeit der Dinge gesprochen habe. Und wir kehren nochmal zurück in den ersten Romanteil, der mit einer Szene im Hamburger Arbeitsamt endet.
Die Stadt fühlte sich fremd an, so früh am Morgen, eine Tageszeit, zu der ich sie seit langem nicht gesehen hatte. Etwas lag in der Luft, als ich um 7.33 Uhr in die U3 Richtung Wandsbek-Gartenstadt stieg, Eine Aufbruchsstimmung, der Geruch frisch geduschter hanseatischer Entschlossenheit, der mich ganz schwummrig machte. Im oberen Drittel des Fensters klebte die Werbung eines Bestattungsinstituts. Es war wie, wenn man ein neues Wort gelernt hatte und es plötzlich überall hörte. Darunter mein vom Schlaf verquollenes Gesicht im dunklen Spiegel der Fensterscheibe, das kurz vor den Landungsbrücken verschwand, wo die Bahn zurück an die Oberfläche tauchte und den Blick freigab auf den Hafen, die Speicherstadt und die Elbphilharmonie. Bei Starbucks am Südsteg bestellte ich ein Kaffeegetränk mit kompliziertem Namen und gab mich dem befriedigenden Gefühl hin, das mich immer überkam, wenn ich im Begriff war, unsinnig viel Geld auszugeben für etwas, das woanders viel weniger kostete. Der junge Mann hinter dem Tresen schrieb mit Edding Greta auf den Becher. »Schöner Name«, sagte er und lächelte mich an. »Kurzform von Margarete«, sagte ich überflüssigerweise. Ich blieb eine Weile unter der Anzeigentafel stehen, sah auf das Gewusel unten auf den Bahnsteigen hinab und mich überkam die erstaunliche Erkenntnis, dass all diese Menschen auf dem Weg irgendwohin waren und irgendetwas zu tun hatten. Dass hier überall irgendwer irgendeiner unsichtbaren Arbeit nachging, die dazu beitrug, dass alles störungsfrei ablief. Dass alle 5 Minuten eine S1 nach Poppenbüttel abfuhr und alle 30 Minuten ein Regionalexpress nach Lübeck-Travemünde strand. Ich sah auf die Uhr und suchte nach dem Brief in meiner Tasche. Frau Schmidt wollte mit mir über meine berufliche Situation sprechen und ich war nicht in der Position, ihr diesen Wunsch abzuschlagen. Vor dem Backsteinbunker an der Kurt-Schumacher-Allee ragte ein rostiges Ungetüm in den Himmel. Der goldene Zeiger der Uhr an der Hauswand zitterte im Wind und schob sich schwerfällig vor auf die 12. Ich trank hastig meinen Kaffee aus und warf den leeren Becher in einen Papierkorb neben der Eingangstür. Ich hielt es für strategisch sinnvoller, an diesem Ort nicht den Eindruck zu hinterlassen, ich könne mir einen Kaffee bei Starbucks leisten. Frau Schmidt hieß mit Vornamen Mandy und so sah sie auch aus. Sie sprach das Wort Philosophie aus wie eine tödliche Krankheit. Warum haben Sie denn nicht was Richtiges studiert? Ich hatte meine ganze Schulzeit über eine sehnsüchtige Idee vom Studentendasein gepflegt, die schwammige Vorstellung einer unendlich lang ausdehnbaren, halberwachsenen Zwischenzeit, in der ich wilde Dinge täte. Ich hatte keine ausgereifte Vorstellung von dem Leben, das ich danach führen würde. Für Philosophie und Germanistik hatte ich mich eingeschrieben, weil ich glaubte, dass ich in Studiengängen, die einen für alles und nichts qualifizierten, mehr Zeit haben würde, herauszufinden, was ich eigentlich wollte. »Warum haben Sie denn nicht was Richtiges studiert?«, fragte ich nicht. Auf der Fensterbank stand eine sorgfältig gepflegte Topfpflanze, daneben eine kleine Gießkanne aus rotem Plastik. Ich stellte mir vor, wie Frau Schmidt jeden Morgen vor der Arbeit, vermutlich etwa um 7.50 Uhr, diese Pflanze goss. Unnötig zu sagen, dass meine Vorstellungen kaum, dass das erste Semester begonnen hatte, herbe enttäuscht wurden. Ich saß in überfüllten Vorlesungen auf der Treppe, weil alle Sitzplätze von Rentnern blockiert wurden, aß in der Mensa von Knasttabletts und wenn ich mich aus dem Philosophenturm fortbewegte, und mich in einem unachtsamen Moment dem Vivi-Bunker oder der Juristenfakultät näherte, lief ich Gefahr, die eine oder andere Gestalt aus der Schulzeit wiederzutreffen, die dann außerhalb ihrer Clique mit der angestammten Rangordnung plötzlich nichts mehr von der postpubertären Grausamkeit an den Tag legte, mit der sie mich durch die Oberstufe gequält hatte, sondern mich wie eine alte Freundin begrüßte. »Mathematiker zum Beispiel habe ich höchstens 4 Wochen in der Datenbank«, sagte Frau Schmidt triumphierend. Eine Überraschungseifigur mit Plastiksprungfeder wippte fröhlich auf dem Rand des Monitors auf und ab. Frau Schmidt war kaum älter als ich, dachte ich. Was bedeutete, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit exakt im selben Alter war? In letzter Zeit gelang es mir immer seltener, das Alter anderer Menschen einzuschätzen. Wann immer ich dachte, jemand sei nur unwesentlich jünger als ich, stellte sich am Ende heraus, dass die betreffende Person höchstens 20 war. Frau Schmidt gehörte aber zu den Menschen, die das Leben tendenziell im Griff zu haben schienen. Ein dezenter Weichspülergeruch ging von ihr aus. Ihr Gesicht offenbarte bei genauem Hinsehen einen potenziellen Reiz, den sie jedoch durch Einfallslosigkeit in Stilfragen geschickt kaschierte. »Was wollen Sie denn erreichen, Frau Meier?« Sie nahm ihre Brille ab und sah mich unverwandt an. Es klang nicht einmal wie eine Frage. »Frau Meier ist meine Mutter«, wollte ich sagen. Das hatte ich früher immer gesagt, wenn jemand mich so angesprochen hatte, als wäre das komisch. Frau Meier war meine Mutter. Ich hatte es immer als seltsam empfunden, wenn Menschen in Filmen, sobald sie vom Tod eines Angehörigen erfuhren, unmittelbar dazu übergingen, in der Vergangenheit von der Person zu sprechen. Als dauerte es keine Minute, den Tod zu begreifen. Was auch nicht komisch war, dass ich, wenn ich ehrlich war, auf diese Frage keine Antwort hatte. Ich sah an Frau Schmidt vorbei aus dem Fenster in einen an Trostlosigkeit nicht zu überbietenden Innenhof, in dem ein erster Herbstvorbotenwind an den schmalen Ästen schwachblättriger Bäume riss. Ich versuchte mir vorzustellen, wie Falk sich in dieser Situation verhalten würde. Hätten Sie nicht was mit Leichen? Irgendwas im Leichenbereich? Ich holte tief Luft und sagte so beiläufig wie möglich, hätten Sie vielleicht etwas im Theaterbereich? Zum ersten Mal seit Jahren hatte ich so etwas Ähnliches wie einen Plan. Frau Schmidt sah mich einen Moment an, als sei ich nun vollends verrückt geworden. Dann besann sie sich und wandte sich wieder ihrem Bildschirm zu. Das kleine Rädchen an der Maus surrte entschlossen. Nach einigen Momenten missbilligenden Klickens sagte sie mit beherrschtem Ton in der Stimme, »Das Thalia-Theater sucht einen Bühnenplastiker. Können Sie sowas?« »Ich glaube nicht«, sagte ich freundlich. »Was können Sie denn?« Im Prinzip, dachte ich, konnte ich fast alles, wenn es sein musste, aber es musste ja nicht sein, jedenfalls nicht unbedingt. Ich hatte geglaubt, nach dem Studium würde sich beruflich irgendetwas ergeben, aber es hatte sich nichts ergeben, nichts bis auf diverse unterbezahlte Nebenjobs, unbezahlte Praktika und die regelmäßigen obligatorischen Erniedrigungen durch das Arbeitsamt. Alles, was ich tat, führte dazu, herauszufinden, was ich nicht wollte, aber ich dachte, dass auf diese Weise immerhin irgendwann einmal das, was ich wollen könnte, übrig bleiben müsse. Es konnte sich nur noch um Jahre handeln. Ich hatte eine schwammige Idealvorstellung von einem Beruf ohne Kollegen, ein Beruf, der es mir erlaubte, meine eigene Toilette zu benutzen und den ich theoretisch nackt ausüben konnte. Eine Zeit lang hatte ich dementsprechend mit dem Gedanken gespielt, Schriftstellerin zu werden, verwarf die Idee aber wieder, weil der Kosten-Nutzen-Aufwand in keinem angemessenen Verhältnis stand. »Die Schauspielhauskantine sucht eine Aushilfe«, sagte Frau Schmidt. »Klingt gut«, sagte ich hoffnungsvoll und bemühte mich um ein »Ich bin mir nicht zu schade für so etwas« Lächeln. Frau Schmidt sah mich an mit einem Blick, der suggerierte, dass ich die Spielregeln nicht verstanden hatte. »Das ist aber nur eine Aushilfsstelle.« Es kam mir unlauter vor, aber ich wusste, es musste sein, es half nichts. Ich riss die Augen auf, sah direkt in die Sonne, die durch das Fenster schien, ohne zu blinzeln, wie ich es als Kind getan hatte, wenn ich Mutter etwas beweisen wollte. Und wie bestellt spürte ich, wie meine Augen sich mit Flüssigkeit füllten. Ich drehte langsam den Kopf Richtung verschwommener Frau Schmidt, holte dramatisch tief Luft und sagte leise und deutlich und genau in dem Moment, als eine kleine Träne meine linke Wange hinunterrollte, meine Mutter hat sich kürzlich das Leben genommen.
Jana Steenfatt hat für uns aus ihrem Roman Die Überflüssigkeit der Dinge gelesen. Das Buch ist bei Hoffmann und Campe erschienen, hat 240 Seiten und kostet 22 Euro. Bestellen Sie es bei Ihrer Lieblingsbuchhandlung, auch wenn die geschlossen hat. Sie unterstützen damit den ganzen lokalen Buchmarkt. Und das war die dritte Ausgabe von Weiterlesen, das LCB im RBB. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns in der ARD-Audiothek oder auf iTunes und entdecken Sie mit uns die Vielfalt der Literatur in diesem Frühjahr. In der nächsten Folge stellt Ihnen meine Kollegin Anne-Dore Krohn den New Yorker Schriftsteller Alexander Chee vor. Chee verarbeitet in seinen nun ins Deutsche übersetzten Texten unter anderem die eigenen Erfahrungen mit der AIDS-Epidemie in den 80er Jahren. Tschüss für heute, sagt Natascha Freundl.